Angedichtet. Der Podcast für Lyrik und Kurzprosa. Von und mit Roger Otten und Anja Scheuermann.
Hermann Ungar, Colberts Reise, Teil 1. Colbert begann seine Reise 1910. Er starb 1911 infolge der Erregungen, die sie mit sich mitgebracht hatte. Modlitzki hatte ihn zu schwer enttäuscht. Man kann Colberts Grabmal auf dem Friedhof der Stadt sehen. Es besteht aus einem weißen Marmorkreuz und trägt die einfache Inschrift: Hier ruht Joseph Colbert. Geboren am 14.03.1859, hier. Gestorben am 7.05.1911, eben daselbst. Er wurde demnach 52 Jahre alt. Der Reise geschieht in dieser Inschrift nicht Erwähnung. Die Enttäuschung Colberts war umso schwerer, als Modlitzki von frühester Jugend an in Colberts Haus aufgewachsen war. Modlitzki nämlich war niederer Herkunft. Sein Vater war ein Säufer gewesen und auf nicht rühmliche Art aus dem Leben geschieden. Er war bei einem Diebstahl ertappt worden, von einer Leiter gefallen und sogleich gestorben, ohne für seine letzte Sünde Absolution empfangen zu haben. Modlitzki erinnerte sich dessen nicht gern und wich Gesprächen über seine Abstammung schamhaft aus. Colbert hingegen rühmte sich französischen Blutes. Sein Urgroßvater, erzählte er, sei aus Nancy eingewandert. Colbert behauptete hierüber, ein Dokument zu besitzen. Er lächelte über Sitten und Gebräuche seiner Mitbürger und ließ seine bessere Art auch äußerlich erkennen. So trug er den Kinnbart französisch geschoren und den dünnen Schnurrbart an der Nase aufwärts gedreht. Den Kopf wusch er mit wohlriechenden Wassern, und seine Glatze soll darum so zart und rosig geschimmert und sich weich angefühlt haben, wie ein feines samtenes Tuch. Zudem flocht Colbert französische Worte in seine Rede, wenn er auch keine große Auswahl hierin besaß. Es schien ihm dies einem Mann von Welt angemessen, und er behauptete, man könne so Eloquenz kosmopolitisch gestalten. Über diesen Punkt sprach er des Längeren mit Modlitzki, der ihm aufmerksam zuhörte und von Zeit zu Zeit ergeben mit dem Kopf nickend seiner Zustimmung Ausdruck verlieh, aus vielleicht falscher Auffassung vom Wesen der Bescheidenheit nicht wagend, seinen Herrn und Wohltäter um eine nähere Erklärung dieser Behauptung zu bitten. Modlitzki versah in dem Häuschen am Rande der Stadt, das Colbert mit Frau und Tochter bewohnte, alle Dienste. Er war Pförtner, Gärtner des kleinen Vorgartens, ging hinter Frau Colbert auf den Markt und trug die schwere Tasche, reinigte Kleider und Schuhe, war den Frauen sogar in der Küche beim Kochen behilflich, denn er war der einzige Diener des Hauses. Da er als Kind noch von den damals Kinderlosen aufgenommen worden war, war seine Stellung im Hause immer eine sonderbare gewesen. Er aß am Familientisch mit den anderen, nachdem er die Schüsseln aus der Küche geholt hatte. In kluger Mäßigung aber saß er still und antwortete nur, wenn eine Frage an ihn gerichtet wurde. Gleich nach Beendigung des Mahles erhob sich Modlitzki und verließ das Zimmer, nachdem er sich stumm gegen den Tisch zu verneigt hatte. Colbert freute sich der wohlerzogenen Bescheidenheit seines Dieners täglich von Neuem und erwiderte lächelnd seinen Gruß. Modlitzki wusch das Geschirr in der Küche. Colbert hatte bis zu seinem 40. Lebensjahre das Geschäft, das er von seinem Vater geerbt hatte, eine ansehnliche Handlung mit Kolonialwaren, betrieben. 40-jährig hatte er sich das Haus gekauft, das in dem neu entstandenen Landhausviertel gelegen war und sich vom kaufmännischen Leben zurückgezogen. Er hatte seine Geschäfte mit Glück geführt und vollendet, und seine Tochter hatte dereinst eine ansehnliche Erbschaft zu erwarten. Colberts Tochter hatte in der Taufe den Namen Amélie erhalten. Dies hinderte die Mutter zu Colberts Verdruss nicht, das Kind schlechtweg Malcha zu nennen, um so den etwas ungewöhnlichen Namen dem der Sprache des Umgangs anzupassen. »Mon Dieu«, pflegte Colbert zu sagen, »was machen Sie aus dem Namen meines einzigen Kindes, Melanie?« Milena Colbert, die Gattin, aber hörte nicht auf Colberts Vorhaltungen. Manchmal zuckte sie, statt zu antworten, spöttisch die Achseln. Manchmal aber erwiderte sie schroff, »Lass mich mit deinen Schrullen! Die ganze Stadt lacht schon über uns!« Da knöpfte Colbert sein Jackett bis zum letzten Knopf zu und verließ das Zimmer. Er schritt die Treppe hinab und blickte zu Modlitzkis Kammer. Wenn Modlitzki nicht da war, fand er ihn im Garten. Er beklagte zu ihm das Unverständnis seiner Frau. Modlitzki sah seinen Herrn ruhig an, und wenn dieser, einen Trost verlangend, ihn nach seiner Meinung fragte, pflegte er zu sagen, »Wir müssen es hinnehmen, Herr Colbert.« Diese Antwort versetzte Colbert in große Rührung. Sei es, dass an und für sich seine Stimmung in solchen Augenblicken der Rührung leicht geneigt war, sei es, dass das Wir Modlitzkis Colbert zeigte, wie sehr alles, was ihn traf, auch den Diener treffe, und dass das aufsteigende Gefühl, nicht einsam zu sein, einen Genossen im Leid zu besitzen, die plötzliche Wallung hervorrief. Colbert schüttelte gerührt Modlitzkis Hand. In solch einem Augenblick geschah es, dass Colbert Modlitzki sich zum Begleiter ausersah und ihm den Plan der Reise enthüllte. Sie standen in Modlitzkis Zimmer, einer einfenstrigen Kammer, die nichts enthielt als Modlitzkis Bett, einen Schrank und das Bild eines Heiligen. Colbert sah Modlitzki einen Augenblick lang schweigend an. Er atmete schwer. »Komm«, sagte er dann entschlossen. Er führte ihn auf den Dachboden. Vor einer versperrten Tür blieb er stehen. Er zog den Schlüssel aus der Tasche und öffnete. Sie traten in eine Kammer, in die durch eine Dachluke spärliches Licht fiel. Colbert wandte sich Modlitzki zu. »Hier«, sagte er. Er hatte Modlitzki am Knopf seiner Jacke ergriffen. »Nun will ich es dir anvertrauen, mon cher. C'est le secret de ma vie. Es ist das Geheimnis meines Lebens.« Er sprach ernst und feierlich. Modlitzki hatte den Kopf mit den kurzgeschnittenen schwarzen Haaren leicht geneigt. »Ich weiß, dass du mir anhängst«, sagte Colbert. »Ich habe dich als Sechsjährigen aus dem Waisenhaus des Klosters zu mir genommen und dich gehalten wie mein Kind, mon enfant. Du wirst mich nicht verraten.« Er kämpfte mit den Tränen. »Wollen Sie meiner niederen Herkunft vergessen?« sagte leise Modlitzki. »Quelle naivete, mon ami, wer spricht davon?« Colbert ging in der Kammer auf und ab. Wenn er sich der Luke näherte, musste er den Kopf senken, denn das Dach stand hier niedriger über dem Boden. »Wer spricht von deiner Geburt? Du sollst über alles, was du erfährst, schweigen. Modlitzki, hast du mich verstanden? As-tu compris?« Modlitzki nickte gemessen mit dem Kopf. Seine Augen sahen Colbert ernst und groß an. Dieser Blick Modlitzkis war das Einzige, was Colbert an seinem Diener nicht gefiel, trotzdem gerade die Augen das Schönste in Modlitzkis Gesicht waren. Seine Nase war lang, die Farbe der Haut braun-gelb. Modlitzkis Augen aber lagen unter langgezogenen schwarzen Brauen, waren lang bewimpert und selbst schwarz und groß. Colbert vermochte sich nicht Rechenschaft darüber zu geben, warum er diesen Blick Modlitzkis nicht ertrug. Er hatte das Gefühl, als erinnere er an etwas Unangenehmes. Die Augen ruhten fest auf Colbert. Wenn Modlitzki so vor ihm stand, in seiner schwarzen Tracht, den Kopf leicht gesenkt, ein Bild gemessener Bescheidenheit, war dieser Blick dem anderen fremd und nicht entsprechend. »Er ist unangemessen«, dachte Colbert und wandte sich ab. Er sah einen Augenblick lang schweigend durch die kleine Öffnung der Dachluke, dann kehrte er sich wieder Modlitzki zu. »Bon«, sagte er, »ich vertraue dir, Modlitzki.« Er machte eine kleine Pause, dann sagte er langsam, Wort für Wort absetzend, »Ich habe mich entschlossen, zu verreisen.« Er trat einige Schritte zurück und sah Modlitzki an. Aber Modlitzkis Haltung veränderte sich nicht. Hatte Modlitzki nicht begriffen? »Ich werde verreisen, Modlitzki.« »Hier«, sagte er, und wies mit der Hand auf einen Haufen von Büchern, der geschichtet in einer Ecke stand. Modlitzki trat näher. »Paris!« Colbert unterdrückte das S am Ende. Es waren Lehrbücher der französischen Sprache. Phrasensammlungen für Reisende, Reisehandbücher, Führer durch Paris und illustrierte Kataloge von Kunstsammlungen und Museen. »Alles ist ein Geheimnis, Modlitzki. Ich bereite es seit langem vor. Hier«, er blätterte erregt in den Büchern, »ich arbeite hier täglich. Es soll eine Reise auf lange Zeit sein.« »Es wird eine Reise auf Monate sein, mon ami. 3 Monate, leicht können es 4 werden, c'est possible.« Er ging wieder auf und nieder. »Du sollst mich begleiten, Modlitzki.« Er sah ihn prüfend an. »Ich?« Colbert nickte ernst mit dem Kopf. »Wann werden wir reisen?« fragte Modlitzki. »Oh, so wie alles bereit ist«, sagte Colbert lebhaft. »Oh, es ist noch vieles vorzubereiten. Man muss nämlich auf alles vorbereitet sein, Modlitzki. Wir werden nun täglich zusammenarbeiten, aber attention, dass Melanie es nicht bemerkt. Sie würde es hintertreiben. Paris, Modlitzki, Paris, begreifst du denn nicht? Louvre, hast du noch nie vom Louvre gehört? Wir werden alles sehen, Modlitzki. Oh, diese Gemälde. Hier, hier blättere in diesem Buch. Diese Schätze. La France, la France. Dass du es nicht begreifst? C'est à s'arracher de cheveux. Oh, so rächt sich doch deine Geburt. Ich mache dir keine Vorwürfe, du bist unschuldig daran, Modlitzki. Du wirst es begreifen, wenn du es siehst. Modlitzki, dann wirst du gerührt sein wie ich und dein Herz wird höher schlagen wie meines.« Er hatte Modlitzki an der Schulter gefasst. Modlitzki stand gebückt vor der Dachluke und blätterte in dem Buch, das Colbert ihm in die Hand gedrückt hatte. Sein Blick streifte flüchtig die Wiedergabe von Gemälden, Statuen und Gebäuden. »Vielleicht, dass Sie recht haben, Herr Colbert, wenn Sie mich an meinen Vater und meine Mutter erinnern«, sagte Modlitzki. »Vielleicht ist dies wirklich nur für Menschen aus gutem Hause und nicht für Leute so niederer Herkunft. Ich sollte zu Hause bleiben, Herr Colbert. Die Anwesenheit eines Mannes wird vielleicht zum Schutze des Hauses nötig sein. Sie werden allein größere Freude haben.« »Es ist alles bedacht«, sagte Colbert. »Ich werde den Vetter meiner Frau auffordern, bei mir zu wohnen. Es ist alles bedacht. Ich habe nach langem Überlegen den Entschluss gefasst, dich mitzunehmen. Eine Reise ist mit vielem Unvorhergesehenen verbunden. Es ist gut, wenn man einen Begleiter hat, für alle Fälle. Ich denke nicht an das Ärgste, nein, gewiss nicht, aber gibt es nicht immer etwas, worüber man sich mit einem anderen, einem verlässlichen Menschen beraten möchte? Siehst du, Modlitzki, man steht oft vor unerwarteten Situationen. Enfin, 4 Augen sehen besser als 2, auch das ist wichtig, wo man ganz auf sich gestellt ist. Aber nun heißt es die letzten Vorbereitungen treffen, das Gepäck bestimmen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die reichlicher Überlegung bedarf. Mon Dieu, wer würde es glauben? Dann die Sprache, dass man auf alle Eventualitäten gefasst ist. Hier sind Sammlungen, die alle notwendigen Phrasen enthalten. Die Auswahl der Züge, der Hotels, die Zeiteinteilung. Oh, mon enfant, es gibt 1000 Möglichkeiten. Und man muss immer die beste wählen. Man hörte Frau Colberts Stimme. Sie rief nach Modlitzki. »Ja, ja, dépêche-toi. Geh, mon fils«, sagte Colbert, »und schweige.« Modlitzki schloss die Tür hinter sich. Colbert blieb in der Kammer. Er setzte sich ermüdet auf den Bücherstoß und wischte sich den Schweiß mit einem duftenden Tuch von der Stirn. Über die Gedankengänge Modlitzkis ist nichts bekannt. Äußerlich änderte sich nichts an Modlitzkis Benehmen. Colbert dagegen war von dem Tage an, da er Modlitzki seinen Plan enthüllt hatte, ein anderer. Er saß lächelnd am Tisch und behandelte Melanie mit noch ausgesuchterer Höflichkeit als sonst. Er nickte Modlitzki während der Mahlzeiten häufig freundlich zu. Modlitzki erwiderte mit einem stummen Blick, ohne den Ausdruck seines Gesichtes zu verändern. Fortsetzung folgt.